ich habe mir jetzt angewöhnt, dass wenn mich jemand fragt, was ist mit dir los, weil ich stehe dann halt manchmal da und ich habe Krämpfe und ich muss mich schnell heben. Und dann sage ich einfach ehrlich, egal wer es ist, hey, ich blüte. Und ich merke, was das mit mir selber macht. Ich habe schon ein bisschen ein Schamgefühl, aber ich versuche es zu überwinden.
Unsere Sicht. Der Podcast von der Schaffhauser Nachrichten.
Sechs bis sieben Jahre hat eine Frau in ihrem Leben durchschnittlich ihre Menz. Das sind hunderte Mal, wo fast alle Frauen und Mädchen blüten. Also die Hälfte der Gesellschaft menstruiert einen recht langen Zeitraum im Leben und trotzdem ist das immer noch oft ein Tabuthema. Über das spannende Thema wollen wir heute in dieser letzten Folge dieser Staffel vom Podcast «Unsere Sicht» reden. Wir, das sind Dario und ich, Elena von der SN, und bei uns zu Gast ist Katrin Breitling. Sie ist Chefärztin der Frauenklinik der Spitäler Schaffhausen. Hallo miteinander.
Willkommen.
Hallo.
Katrin, sag mal, wie bist du zu deinem Beruf gekommen?
Oh, das ist schon lang, lang her. Ich bin als Kind doch immer mal im Spital gewesen, weil ich die eine oder andere Behandlung musste haben. Und irgendwo ist da wahrscheinlich doch ein bisschen was hängen geblieben, dass ich gefunden habe, ja, Moll, das ist ein Beruf, so jemanden wieder gesund machen, der mir könnte gefallen. Und irgendwie hat mich das dann mein ganzes Leben begleitet. Ich habe drum natürlich nach der Matur auch Medizin studiert. Und dann während des Medizinstudiums habe ich dann überlegt, ja, welches Fachgebiet täte mir denn gefallen? Und man muss immer mal auch Praktika machen, Formulaturen machen. Und da bin ich mal 4 Wochen in der Gynäkologie und Geburtshilfe gelandet. Mhm. Und das hat mir mega gefallen. Es war halt ein sehr abwechslungsreiches Gebiet. Man hat gesunde Frauen, man hat kränkere Frauen, man hat junge Frauen, man hat alte Frauen. Und das ist so umfangreich, dass ich gefunden habe, ja, das ist jetzt was, was mir würde Spaß machen. Und mit der Zeit hat sich dann so ein bisschen rauskristallisiert, welcher Bereich in der Frauenheilkunde mir am meisten liegt. Das ist im Moment eher die Gynäkologie, also eher der Bereich, wo Frauenkrankheiten behandelt werden, mhm, auch mit Operationen behandelt werden und dort im Speziellen auch Brusterkrankungen.
Mhm. Du hast gesagt, du hast etwas wollen, oder du hast gedacht, da wird dir Spaß machen. Ist das geblieben?
Ja, absolut. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen. Es ist ein Beruf, den ich sehr gern ausübe. Ich mache meinen Beruf gern. Ich bin gern mit den Frauen zusammen. Ich freue mich, wenn sie auch zu mir in die Sprechstunde kommen, mir über verschiedene Themen können reden. Und es ist ja nicht immer nur so, dass jetzt jemand, der krank ist, zu mir kommt, mhm, sind ja auch Themen, und Menstruation ist ein Thema, ja, wo es auch um gesundheitliche Aspekte geht, Vorsorge, Prävention, auch wie gehe ich mit normalen Dingen um. Das sind ja auch, mhm, immer Themen, die in der Sprechstunde einen Platz haben, und drum ist es für mich sehr spannend geblieben, nach wie vor.
Vertraut Frauen und Mädchen mehr einer Frauenärztin wie einem Frauenarzt?
Ja, das weiß ich nicht, kann ich gar nicht so genau sagen. Es kommt vielleicht ein bisschen darauf an, wie man so sich kompetent zeigt. Und auch, ja, ob jetzt mal das eine oder andere vielleicht von einem gelesen wurde oder ob mal berichtet wurde, bei der oder bei dem bin ich gewesen. Ich glaube, das kann man gar nicht unbedingt pauschal auf Männer oder Frauen, mhm, beziehen. Es ist natürlich schon so, dass vor allen Dingen ältere Damen lieber sich von einer Frau untersuchen lassen, weil gynäkologische Untersuchungen doch häufig auch noch mit Scham behaftet sind. Mhm. Ist ja auch eine spezielle Situation, wenn man da ausgestellt sich untersuchen lassen muss. Es gibt Frauen in meinen Kreisen, die hin und wieder auch mal den Männern oder den männlichen Kollegen empfehlen, sich auf einen gynäkologischen Stuhl zu setzen, entkleidet natürlich, um zu schauen, wie man sich da fühlt. Es ist sicherlich was man mal hinter verschlossener Tür machen müsste als Mann, aber es zeigt natürlich schon, dass eine gynäkologische Untersuchung schon was Spezielles ist. Und drum kann es sein, dass manchmal die Frauen lieber sich von einer Frau untersuchen lassen, aber pauschal würde ich das nicht sehen.
Ich finde das mega spannend mit dem Stuhl, wow, mega gut, also eigentlich ein mega guter Gedanke.
Ist schon, ja. Mhm.
Also wirklich, wenn ich mir jetzt gerade wieder vorstelle, wie sich das für mich jedes Jahr anfühlt, dann komme ich gerade Schweißausbrüche über. Ja, aber ich erlebe das so, ich finde das noch spannend, so halb-halb bei meinen Freundinnen jetzt. Also die einen sagen so wie, Ich gehe lieber zu einem Mann, weil ich das Gefühl habe, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, beziehungsweise das habe ich auch ein bisschen, weil ich so denke, er weiß nicht, wie es ist und er kann das wie anders anschauen. Mhm. Aber es gibt eben die Hälfte, die andere Hälfte sagt, nein, auf jeden Fall nur zu einer Frau. Gar keine Chance, dass ich jemals von einem Mann mich untersuchen lasse. Für uns ist es ja ganz normal, wenn ich jetzt dich so anschaue, Dario, für uns Frauen, dass man so jedes Jahr eigentlich zum Frauenarzt geht und sich da antut mit dieser Untersuchung. Und ja, ich finde das irgendwie noch interessant, weil ich glaube, das ist ja bei den Männern gar nicht so. Sowieso nicht im so Intimbereichsuntersuchungen, das ist ja eher so mega viel später aktuell. Und also bei uns ist das so wie mega normal. Ich weiß gar nicht, ob da der Mann so bewusst ist, dass wir da jedes Jahr das so unsere Brüste abtasten lassen. Und
ich glaube, die Vorsorgeuntersuchungen bei den Männern starten viel später, so um die 50 rum. Außer es gibt jetzt in der Familie der Männer jemanden, der Prostatakarzinom, also Vorsteherdrüsenkrebs hatte. Dann sollte man die Vorsorge schon mit Anfang, Mitte 40 starten. Das macht auch Sinn, dann früher zu starten, ähnlich wie bei Frauen mit Brusterkrankungen. Aber es ist schon auch für die Männer eine unangenehme Sache, die Vorsorgeuntersuchungen zu machen. Das ist schon so. Und vielleicht ist das auch ein Grund, wieso die Männer da vielleicht eher später starten oder auch weniger starten. Ja.
Das ist eine gute Frage. Ich habe mich ganz ehrlich gesagt noch nie intensiv mit dem auseinandergesetzt, persönlich mit so einer Vorsorgeuntersuchung. Liegt vielleicht auch daran, dass ich noch nicht mal 30 bin und dann ist es wie noch gar nicht auf dem Radar. Man hat sicher schon darüber gelesen. Und ja, also deine Frage, ob mir, jetzt kann ich es ja von mir aus nur sagen, ich mir da bewusst bin, dass Frauen das jedes Jahr machen müssen. Ich glaube, es ist wie bei so vielen Themen, man ist sich wahrscheinlich so bewusst, oder? Man kann es reflektieren, aber was denn heisst am Schluss, eben auf dem Stuhl zu sitzen und auch jeden Monat mit dem Thema konfrontiert sein, wo wir jetzt noch darüber reden wollen. Ich glaube, ja, nachvollziehen kann ich es nicht. Und darum finde ich es für mich naheliegender, wenn jetzt eine Frau sich eher an eine Frauenärztin wendet. Weil sie kann ja nachvollziehen, was das heisst. Das wär für mich wäre das wie so ein USP, um das so zu sagen. Aber ganz offensichtlich ist das anders. Weil,
also beziehungsweise beides, es gibt so wie beides. Oder du kannst ja, die Leute kennen sich ja sowieso mega, mega gut mit dem Thema aus und du kannst es wie von beiden Seiten sagen, so quasi, sie kann es nachvollziehen, aber es kann eben auch ein Vorteil sein, wenn es jemand vielleicht nicht so gut nachvollziehen kann, sondern wenn es jemand so wirklich, das ist jetzt ein blöder Ausdruck, aber technisch sieht.
Ja, oder ein bisschen neutraler vielleicht.
Ja,
oder?
Genau.
Machen wir es doch einmal technisch. Wieso blüht eine Frau, wieso gibt es die Menstruation, Katrin?
Also es ist im Prinzip, die Menstruation ist ein Zeichen der Geschlechtsreife. Beginnt etwa so ab dem 13. Lebensjahr, wenn die Frauen ihre erste Periode haben, Menarche genannt, das ist die erste Periodenblutung, und geht so etwa bis 50, 52 im Mittel, wenn die letzte Periodenblutung stattfindet, Menopause genannt. Und in diesem Zeitraum gibt es eine Geschlechtsreife. Und jetzt ist es ja so, dass nicht jedes Mal, wenn ein Eisprung entstanden ist, auch eine Schwangerschaft auftritt oder eintritt. Der Körper bereitet sich aber jeden Monat theoretisch auf eine Schwangerschaft vor. Deswegen gibt es auch eine Schwellung an der Brust. Das merken die Frauen mit Brustspannungen. Die Gebärmutterschleimhaut wird aufgebaut, quasi wie ein Bett gemacht für die Schwangerschaft. Aber die Schwangerschaft tritt eben nicht immer ein. Und wenn sie nicht eintritt, dann kommt es zu einer Menstruation. Das heißt, ein Teil von der aufgebauten Gebärmutterschleimhaut wird wieder abgestoßen.
Und ich meine, ich kann aus meinen eigenen Erfahrungen erzählen, aber was könnte die Beschwerde sein?
Ich würde sagen, eigentlich die meisten Frauen haben schon Beschwerden, aber die Intensität, wie sie die Beschwerden wahrnehmen, ist wirklich sehr individuell. Mhm. Es kann zu Kopfschmerzen kommen, es kann zu Brustspannen kommen, es kann Übelkeit geben, ein bisschen Unwohlsein, Stimmungsschwankungen, das ist meistens dann den Männern auch bekannt. Es kann natürlich auch Bauchschmerzen geben und die Bauchschmerzen können schon manchmal sehr heftig sein, zum Teil einfach ausgelöst durch die Kontraktionen, also das Zusammenziehen der Gebärmutter, dass die Blutung quasi ausgelöst wird, oder auch durch Reize von Gebärmutterschleimhaut, die in die Bauchhöhle hineingelangen. Es gibt Theorien, die besagen, dass eine Blutung nicht nur nach außen durch die Scheide passiert, sondern auch über die Eileiter nach innen in den Bauchraum. Und dort können Reizungen entstehen und die können natürlich auch Schmerzen machen. Und die Beschwerden sind halt schon individuell. Und es kann schon sein, dass eine Frau eine Menstruation hat und gar nichts merkt. Und es kann eine Frau sein, die extrem starke Beschwerden hat, dann praktisch ihrem Alltag nicht bewältigen kann oder auch krankgeschrieben sein muss in der Zeit, wo sie die Periode hat. Ob dann immer eine Erkrankung dahinter steckt, Thema Endometriose, das ist eine Erkrankung, die durch eine Menstruation verursacht sein kann. Das kann man pauschal auch wiederum nicht sagen, aber das wäre ein Grund, dass die Frau zu einer Frauenärztin oder zum Frauenarzt geht und sich untersuchen lässt.
Du hast vorher gesagt, es gibt eine Theorie, das. Was heißt da? Also weiß man das nicht so genau?
Doch. Wenn wir Bauchspiegelungen machen, also sprich Untersuchungen von Frauen, die gerade so um die Periode herum sind, sehen wir schon, dass auch Menstrualblut, also Blut, was bei euch die Periode ausgeschieden wird, normalerweise über die Scheide auch sich im Bauchraum befindet. Das passiert sogar relativ häufig, etwa 80% aller Frauen haben so eine sogenannte retrograde Menstruation, also eine Menstruation nicht nach außen über die Scheide, sondern über die Eileiter in den Bauchraum. Aber nicht alle haben jetzt wirklich ein Problem damit. Drum kann man das auch nicht so pauschal sagen, dass jetzt die retrograde Menstruation auch ein Grund ist für eine Erkrankung. Aber sie kann ein Risikofaktor sein für eine Endometriose.
Aber es ist schon so, da habe ich zumindest gelesen jetzt in der Vorbereitung auf das Gespräch, dass man sehr lang relativ wenig bis gar keine wissenschaftlichen Facts zu dieser Menstruation hatte. Also bis die 80er Jahre haben wir gar nicht genau gewusst, offenbar, was vorgeht im Körper von der Frau und was das eben für Folgen mit sich bringt.
Es ist natürlich ein recht komplexer Vorgang eigentlich, die Menstruation und alles, was da drum sich befindet. Es sind ja hormonelle Veränderungen, die die Menstruation schlussendlich dann auslösen. Es gibt Hormone, die ansteigen, es gibt Hormone, die wieder abflachen, es gibt Hormone, die sich gegenseitig blockieren. Die Steuerung ist ja zentral im Gehirn und wirkt sich dann aber auf den Eierstock und auf die Gebärmutter aus. Und schlussendlich kann das Ganze ja auch wieder von außen beeinflusst werden. Es kann beeinflusst werden durch Stress, es kann beeinflusst werden durchs Essverhalten. Mhm. Natürlich kann es auch durch Medikamente beeinflusst werden. Das ist ein Thema, wenn es um Schwangerschaftsverhütung dann geht.
Da hört man auch oft, dass Frauen, junge Frauen, Pillen nehmen, andere Verhütungsmittel, einfach um die Menstruation quasi die Beschwerden zu lindern, zum gehen.
Das ist richtig. Die Menstruationsbeschwerden, wenn sie dann wirklich Krankheitswert haben und die Frau wirklich leidet während der Menstruation, kann zum Beispiel mit einer Pille sehr gut behandelt werden. Der Punkt ist, dass die jungen Frauen vor allen Dingen heute gar nicht mehr so oft die Pille nehmen wollen. Ich weiß nicht, ob das Thema bei euch auch schon angekommen ist, ob ihr darüber schon gesprochen habt. Junge Frauen wollen eher ihre Menstruation wieder natürlicher erleben, auch die Schwangerschaftsverhütung natürlicher durchführen. Das hat Vorteile, es hat natürlich durchaus auch Nachteile. Die Pille als solches reguliert natürlich die Menstruation. Sie schafft praktisch im Körper einen Zustand, dass sich die Gebärmutterschleimhaut nicht so stark aufblaut, dass es keinen Eisprung gibt, dass man natürlich auch nicht schwanger wird und drum auch die Periode dann nicht so intensiv erfolgt und auch der Blutverlust nicht so intensiv erfolgt und auch weniger Schmerzen da sind. Also insofern, die Pille hat schon außer der Schwangerschaftsverhütung auch gute Seiten. Natürlich hat sie auch Begleiterscheinungen, weswegen man eine Pille nicht unbedingt nehmen sollte. Man muss das mit der Frauenärztin und dem Frauenarzt vorher natürlich gut besprochen haben, aus welchem Grund wählt man die Pille oder aus welchem Grund vielleicht auch nicht. Und wenn man jetzt Schwangerschaftsverhütung auf natürliche Art und Weise durchführen möchte, muss man halt vor allen Dingen viel Disziplin an den Tag legen. Man muss sicher wissen, wann hat man denn ungefähr den Eisprung, wie regelmäßig ist der Menstruationszyklus, bin ich bereit, immer ein Kondom auch zu verwenden. Irgendwo gibt man dann natürlich ein Stück weit auch Verantwortung ab an den Partner. Außer man hat natürlich keinen Geschlechtsverkehr. Dann ist das natürlich die Verantwortung bei sich selber auch wieder. Das braucht natürlich schon auch vielleicht auch beim Paar eine gewisse Kommunikation, auch ein Verständnis füreinander. Und die Sicherheit ist eigentlich nur dann gegeben, wenn man auch ein bisschen ein Stück weit Disziplin an den Tag legen kann, um so eine Form der Schwangerschaftsverhütung, wenn man sie als Verhütung benutzen möchte, auch anzuwenden.
Bei mir war das zum Beispiel so gewesen, also als ich die Pille angefangen habe, mega früh, ich hatte mega, mega schlimme Beschwerden gehabt, also so einmal im Monat, so die 3 Tage, habe ich, ist mir einfach nur schlecht gegangen. Schlecht, Schmerzen. Mir hat die Pille insofern geholfen, als dass ich nachher wirklich einen regelmässigen, weil ich meine Mens echt zu oft hatte. Mhm. Und dann hat es das wie reguliert und die Schmerzen sind schon auch ich habe schon noch Beschwerden, aber ganz anders. Ich kann wirklich mit denen gut leben. Aber und man vergisst ja dann so ein bisschen, wie man war ohne Pille. Und irgendwann habe ich es versucht, sie abzusetzen. Das ist nach Monat 1 wieder back to Schmerz und überhaupt. Und ich habe gedacht, nein, es geht nicht. Aber wenn ich meine Tage nicht hatte, weniger müde, weniger Kopfschmerzen, viel mehr so Lust aufs Leben. Also ich habe schon gemerkt, die Pille macht etwas mit mir.
Gibt es denn andere Methoden, andere Tricks, klingt jetzt ein bisschen lapidar, Herangehensweisen, um so Beschwerden können zu lindern?
Es kommt natürlich darauf an, was es für Beschwerden sind, oder? Wenn es Beschwerden sind, so wie Sie jetzt beschreibt, mit Schmerzen und starken Periodenblutungen, gibt es eigentlich nicht viel Alternativen zur Pille. Es gibt natürlich unterschiedliche Pillenpräparate und da kann man auch schon eine gewisse Auswahl treffen und dann gibt es welche, die verträgt man besser und welche verträgt man weniger gut. Man kann auch an der Einnahmetechnik ein bisschen variieren. Bei der klassischen Pille, die aus 2 Komponenten besteht, aus dem Gelbkörperhormon und dem weiblichen Geschlechtshormon und dem Östrogen, die kann man entweder 3 Wochen, 1 Woche Pause, 3 Wochen, 1 Woche Pause, das ist der klassische Rhythmus nehmen, oder man kann einfach die Pillenpause weglassen und kann die Pille durchgehend nehmen über 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate, bis zu einem Jahr theoretisch kann ist man das machen.
Gesund?
Kann man machen, ja. Unter Umständen ist es durchaus gesünder, als immer wieder Schmerzen zu haben oder Blut zu verlieren. Es ist auf alle Fälle medizinisch gesehen kein Problem. Was mal auftreten kann, ist, wenn man so lange durchgehend die Pille nimmt, dass es halt wie Zwischenblutungen gibt, so Abbruchblutungen. Und dann muss man ein bisschen herausfinden, wie lange schafft denn der Körper wirklich die Periodenblutung zu verhindern. Und dann muss man dann vielleicht nach 3 Monaten eine künstliche Pause einlegen. Aber wenn man jetzt noch Alternativen sucht, gäbe es eigentlich nur noch eine Hormonspirale. Das ist eine Form auch von einer Schwangerschaftsverhütung oder auch von einer Therapie bei Blutungsstörungen oder bei Schmerzen, wo man ein Stäbchen in die Gebärmutter selber einlegt, was ummantelt ist mit Hormonen, wo dann dazu führt, dass die Gebärmutterschleimhaut von der Dicke her reduziert wird und dadurch weniger Schmerzen bei der Periode entstehen und weniger Blutverlust entsteht.
Das ist dann so lokal?
Genau, das ist eine recht lokale Behandlung, wird an sich recht gut vertragen. Es gibt unterschiedliche Dosierungen für unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. Die höchste Dosierung, die man da verwenden kann, würde man verwenden bei Frauen, die eine starke Periodenblutung haben. Und dann wird es zum Teil sogar auch von der Krankenkasse finanziert.
Okay.
Eine Alternative sonst zur Regulierung der Blutungsstärke und ja, der Schmerzen ist ein bisschen schwierig. Man kann natürlich Schmerzmittel nehmen regelmäßig. Das ist mehr oder weniger gut, je nachdem, wie man ein Schmerzmittel verträgt. Es gibt Medikamente, die vielleicht etwas die Blutungsstärke reduzieren, aber die muss man auch regelmäßig nehmen. Die können aber auch ein gewisses Thromboserisiko erhöhen. Also insofern, man muss es wirklich individuell dann mit der Frauenärztin oder dem Frauenarzt besprechen, um was es dann in dem Moment geht.
Boah, was ich vorher an Schmerzmittel eingenommen habe, eigentlich ganz schlimm. Aber ich habe noch einen extra Tipp. Ich habe immer meiner Kollegin angerufen und sie hat mir dann irgendwelche random Geschichten erzählen, die möglichst überraschend waren, damit ich abgelenkt wird vom Schmerz. Und das hat wirklich gut funktioniert. Ich habe das jeden Monat habe ich ihr angerufen und sie hat gewusst, okay, jetzt muss ich loslegen mit den geilen Geschichten.
Ist definitiv so. Ablenkung ist als sehr gut eine Methode, auch um Schmerzen zu reduzieren. Das ist unter Umständen manchmal natürlich auch eine Strategie, wenn man jetzt sagt, was gibt es sonst noch, um Schmerzen zu behandeln? Entspannungstechniken, Yoga, sowas zum Beispiel ist eine Variante. Ist natürlich zum Teil auch ein bisschen zeitintensiv. Ich weiß nicht, wie lange habt ihr immer gesprochen?
Lang.
Eben, genau. In der heutigen Zeit ist das manchmal ein bisschen schwierig, sich für solche Dinge und solche Themen lange Zeit zu nehmen.
Stichwort Ablenkung, da bringt mich auf den Punkt, wo ich mich gefragt habe. Und zwar gibt es ja Apps und man kennt seinen eigenen Zyklus und dann weiss man vielleicht schon, an diesen Tagen bin ich vielleicht ein bisschen unter Stress oder ein bisschen gereizt. Und ist da nicht das Problem, wenn man dann schon mit einem vielleicht negativen Mindset an etwas hergeht und dann quasi sich gar nicht auf die Ablenkung einlassen kann und das eigentlich das Beste wäre, um zu sagen, okay, jetzt gehe ich gleich raus, weil die Ablenkung ist viel grösser, wenn ich arbeiten gehe, wenn ich gleich posten gehe, statt auf dem Sofa zu Hause sitzen?
Ich bin nicht, weil ich habe zum Beispiel wirklich starkes PMS, also das prämenstruelle Syndrom. Und wenn ich weiss, oder anders, wenn ich es vergiss, dann komme ich voll in den Strudel rein. Und dann ist mein Leben scheiße und alles ist scheiße und ich bin müde und ich mag nicht und nichts macht Sinn. Und es ist so ein richtig schlimmer Tag. Aber wenn ich es weiss, dann kann ich mich mega gut darauf einstellen und dann weiss ich so eine Woche vorher, okay, Achtung, ich muss mir noch ein bisschen Pause einrechnen, damit ich Energie habe für die nächste Woche, wenn ich meine schwierigen Tage habe. Also, und ich meine jetzt nicht die Mens, die könnt ihr erst nachher. Und dann kann ich so besser mit meiner Energie haushalten. Wenn ich davon überrascht werde, dann kann es unter Umständen relativ böse rauskommen.
Ja, ich denke auch, es wäre besser oder es ist einfacher, wenn man weiß, um was das es geht und wenn man sich ein bisschen kann vorbereiten und kann sich ein bisschen darauf einstellen. Wenn ich weiß, es sind schwierige Tage und dann muss ich mir nicht extra noch einen Termin dazu buchen, wo ich eigentlich weiß, es ist ein schwieriger Tag und eigentlich wäre ich froh, ich könnte am Abend auf dem Sofa sitzen und Füße hochtun. Also insofern glaube ich, ist es manchmal einfacher, mit dem Wissen sein Leben dann zu gestalten, als jetzt ja als negativen Vorboten das zu sehen.
Mir ist jetzt einfach gar nicht in den Sinn oder Stichwort überfordert sein. Ich habe da im Vorfeld eine Studie gelesen und da hat mich schockiert, dass ein Fünftel, also jedes fünfte Mädchen, hat bei ihrer ersten Periode nicht gewusst, was mit ihr passiert und hat sich gänzlich hilflos und überfordert gefühlt. Was mich dann zu der Frage bringt, hey, machen wir eigentlich genug in der Sensibilisierung oder auch in der Aufklärung, in der Schularbeit zum dem Thema?
Aber ich glaube, in der Schule wird das Thema nicht groß bearbeitet. Ich kann mich an meine eigene Tochter erinnern, die ist relativ früh dran gewesen mit der Periode. Wir beide waren überrascht, obwohl ich ja eigentlich hätte wissen müssen, das kommt irgendwann. Aber war es wirklich so früh, dass wir beide in den Ferien überrascht worden sind. Dann haben wir dann erst mal studiert, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Und es war für sie so früh, dass sie die Erste war in der Klasse auch. Und das war zum Teil wirklich auch schwierig, wenn sie jetzt während Schwimmunterricht dann nicht schwimmen gehen konnte und so. Da mussten wir uns verschiedene Sachen schon überlegen. Und ich hatte ja eingangs gesagt, dass Periode so bei den Mädchen jetzt ungefähr ums 13. Lebensjahr kommt. Das ist viel, viel früher als noch vor 100 Jahren. Da war das so etwa bei 17. Ja. Jetzt ist das etwa bei 13 und es kann natürlich sein, dass das auch noch ein bisschen sinkt. Wir ernähren uns viel besser. Wir haben bessere Lebensumstände als jetzt noch so um 1900. Und das ist schon auch ein Grund, warum die Periode immer viel früher kommt. Oder, und wenn man natürlich nicht damit rechnet, dass man Mens schon mit 10 oder 11 bekommt, dann kann es schon sein, dass die Mädchen respektive auch die Eltern noch gar nicht darauf vorbereitet sind und da noch gar nicht drüber gesprochen haben.
Also ich finde, wir reden deutlich zu wenig drüber. Also ich sehe das bei mir selber. Ich habe mir jetzt angewöhnt, dass wenn mich jemand fragt, was ist mit dir los? Weil ich stehe dann halt manchmal da und ich habe Krämpfe und ich muss mich schnell heben. Und dann sage ich einfach ehrlich, egal wer es ist, hey, ich blüte. Und ich merke, was das mit mir selber macht. Ich habe schon ein bisschen ein Schamgefühl, aber ich versuche es zu überwinden. Aber ich finde grundsätzlich, also so in den Schulbüchern oder so, ich glaube nicht, dass ich da mal gesehen habe, so, wo da so genau beschrieben wird. Aber Dario zum Beispiel, wann hast du zuerst mal davon gehört oder wie hast du dein Wissen angeeignet über Menstruation?
Also das Wissen angeeignet wahrscheinlich schon ein Stück weit über die Schule und dann eigenes Lesen. Das erste Mal in Berührung kam, ich habe eine Schwester. Also insofern habe ich da bei uns die Hause quasi mitbekommen. Ich würde gerne noch einen Gedanken, den mir jetzt hier in den Sinn kam, ist, wo du gesagt hast, wo du sprichst es an und hast gleich das Schamgefühl. Ich muss da die Karte auf den Tisch legen. Ich wäre, glaube ich, wahrscheinlich in so einem Moment dann auch wie überfordert. Was macht man denn? Wie reagiert man jetzt? Was ist die richtige Reaktion? Weil man hat wie so kein Standard vorgehen, wo so, ich sage jetzt mal, gesellschaftlich etabliert und akzeptiert ist, wie man mit dem umgeht, wenn es jemand eigentlich so entwaffnend ehrlich sagt, oder was das Problem ist. Also das habe ich jetzt müssen sagen, hey, okay, nein, ich wüsste ehrlich gesagt, wäre ich wahrscheinlich auch so im Moment so, ah, oh, tut mir leid. Weißt du, also wieso muss man, also...
Dabei ist ja eigentlich etwas mega Normales.
Ja, gibt es da einen ärztlichen Rat? Und wie ist eigentlich das Bewusstsein der Männer mit Blick auf die Menstruation? Also jetzt gerade im Umfeld von Frauen, die zu dir kommen oder auch im, ganz allgemein.
Ja, also ich sehe natürlich häufig Männer im Zusammenhang mit Frauen, wo Familienplanung ein Thema ist. Das heißt, die Paare haben allenfalls Schwierigkeiten, Familienplanung anzugehen, und es braucht vielleicht die eine oder andere Untersuchung, und da kommen die Männer halt mit und sind durchaus sehr gut informiert. Wie die Situation in der Schule ist bei jüngeren Männern oder Jugendlichen, kann ich so nicht sagen. Wahrscheinlich ist das Thema dort sehr mit Scham behaftet, weil gerade junge Männer in dem oder Jugendliche in dem Alter sich mit sowas wahrscheinlich noch gar nicht groß auseinandergesetzt haben. Ein ärztlicher Rat, wie man dann umgeht, wenn jemand so entwaffnet einem gegenübersteht, ist ein bisschen schwierig.
Ich stelle gern schwierige Fragen.
Ja, absolut. Ich glaube, wenn man einfach akzeptiert, ja, okay, das ist gut, dass du mir das sagst, so, und dann weiß man, okay, die Person oder die Frau ist vielleicht im Moment ein bisschen, ich sage jetzt mal, geschwächter vielleicht oder auch empfindlicher für das eine oder andere, muss vielleicht ein Schmerzmittel nehmen, das weiß man jetzt nicht, aber das muss man ja auch nicht fragen, aber es könnte ja sein. Und dass man es einfach wie zur Kenntnis nimmt und sagt, ja, okay, ist gut, dass du mir das sagst, und muss das ja nicht kommentieren, einfach zur Kenntnis nehmen. Immerhin halt das Gegenüber einen ja auch teilhaben lassen an seinem aktuellen Zustand und hat auch ehrlich geantwortet, und die Person gegenüber, wenn die es entgegennimmt, einfach zur Kenntnis nimmt, dann ist gut. Und wenn einem noch sonst was einfällt, kann man fragen, ob man eben noch was Gutes tun kann. Und das kann ein Tee sein oder ein warmer Umschlag oder irgend sowas. Das könnten auch möglich sein, ja.
Aber ich habe mega gute Erfahrungen gemacht mit euch. Also ich teile da auch Inhalt gut, da in diesem Haus. Und ich tue das auch mit so ein bisschen zelebrieren, wenn es halt mir nicht gut geht. Ich versuche wirklich auch für mich selber, damit ich endlich die Scham ablegen kann. Es funktioniert nicht mega gut, aber immer besser. Und ich habe mega gute Erfahrungen gemacht. Also auch du reagierst beim ersten Mal, bist vielleicht ein bisschen überfordert gewesen, aber nachher mega gute Erfahrung. Also eben so einfach zur Kenntnis genommen oder hey, kann ich dir etwas? Oder dann einfach mal einen Tee anstellen. Also eigentlich viel mehr, als ich erwartet habe. Ich erwarte ja dann keinen Tee. Ich erwarte einfach, dass es zur Kenntnis genommen wird, ja. Weil ich habe das jeden Monat und es gehört halt dazu. Und es ist völlig normal für mich. Es gibt wie keine andere Option.
Stimmt, ja.
Wir haben jetzt zwar schon recht lange über das Thema geredet, aber wieso ist es eigentlich ein Tabu? Was meinst du?
Ja, man kann es historisch sehen, und historischerseits ist es so gewesen, dass die Frauen während der Menstruation als unrein angesehen wurden. Manche berichten sogar, dass sie gewisse Lebensmittel nicht, oder in manchen Kulturen durften die Frauen nicht gewisse Lebensmittel herrichten oder gewisse Handlungen nicht durchführen in der Zeit der Menstruation, eben weil man das Gefühl hatte, da ist irgendwas unsauber. Jetzt ist es schon so, denke ich, dass es immer noch ein Tabu ist, weil natürlich das auch eine gewisse Verletzlichkeit bringt, eine gewisse Schwäche auch zeigt. Ja, die Frau ist in dem Moment vielleicht ein bisschen eingeschränkt. Das ist ja tatsächlich auch so.
Stimmt.
Es gibt ja Frauen, die wirklich auch mehr müde sind, mehr Kopfschmerzen haben und drum vielleicht auch in der Leistungsfähigkeit etwas reduziert sind. Das heißt aber nicht, dass sie ihre Aufgaben nicht erfüllen können. Und wenn halt eine Frau manchmal diese Schwäche nicht zeigen möchte oder es gegenüber signalisiert, du darfst die Schwäche nicht zeigen, dann kann es natürlich schon auch weiter beim Tabu bleiben.
Ich finde das einen interessanten Punkt. Mit dem Nicht-Zeigen dürfen, mir ist da der Sport in den Sinn gekommen, wo da ganz extrem ist. Also da, dort hat so es hat einen riesen Impact auf die Leistungsfähigkeit. Und Sport ist einfach erbringen. Leistungssport ist Leistungsfähigkeit zeigen. Und das heisst, dort müsste eigentlich ein integraler Bestandteil sein vom ganzen Konzept, oder? Und auch von der ganzen Sphäre, würde ich mal sagen. Und gerade dort wird wie nicht darüber geredet. Oder jetzt fängt man an, darüber zu reden. Und man fängt an, mitdenken etc. Und es gibt so Aktionen, wo Sportlerinnen das erste Mal sagen, am Fernsehen Michaela Schifrin den Winter, wo sie gesagt hat, es war ein falscher Tag gewesen, oder? Ja. Im Monat.
Und muss es dann auch der Journalist noch verstehen.
Ja, der hat dann auch das Velo fahren, genau. Also ich sage, ja, das ist dann peinlich gewesen, genau.
Oh nein.
Genau, ja.
Oder aber da geht es doch weiter mit dem. Wieso? Wir benennen es, oft benennen wir es auch nicht so richtig. Ich meine nur schon, dass ich sage auch, ich habe meine Tage. Mini-Tag, was ist das? Tage?
Ja. Ja.
Also, oder? Nur schon, wenn ich das Wort Menstruation ins Maul nehme, ist das schon so.
Ja. Wobei, wenn wir jetzt nochmal zum Thema Sport gehen, jetzt in Vorbereitung auf den heutigen Tag, habe ich gesehen, dass Swiss Olympics doch da einiges macht, auch im Hinblick auf diese Themen bei Frauen während dem Sport auch. Und die haben auch ein paar Aufzeichnungen gemacht zu diesem Thema. Und man ist da sicher auch dran, jetzt das Thema Menstruation mehr auch der Öffentlichkeit zu präsentieren und auch, auch zu signalisieren, das ist bei Frauen eine normale Situation. Und natürlich ist eine Sportlerin und die kann vielleicht ihre Menstruation nicht immer unbedingt punktgenau auf den Wettkampf abstimmen. Das ist zum Teil schwierig. Ein Großteil der Frauen, der Sportlerinnen, der Leistungssportlerinnen nehmen drum wahrscheinlich auch die Pille, weil sie dann natürlich einfach ihre Menstruation ein bisschen besser timen können und auch Schmerzen ein bisschen besser einteilen können. Und gerade für Schwimmerinnen ist das natürlich schon auch ein Thema unter Umständen, wie man mit Mens umgeht. Aber es wird doch mehr getan und es wird auch mehr publiziert, über Swiss Olympics zum Beispiel.
Ich finde einfach, genau, dann habe ich einfach erschreckende Beispiele irgendwie im Kopf, wo Trainer oder auch, ja, wo Trainer sich eigentlich noch nicht so drum kümmern. Da gibt es einfach schon auch noch.
Ja, schon noch, sagen, das ist schon so. Also es ist sicher noch in Kinderschuhen, das ganze Thema, das so öffentlich darzulegen, dass es das Thema gibt, dass es die Hälfte der Bevölkerung betrifft, dass es einen langen Zeitraum auch der Frauen betrifft. Aber es ist ja zum Beispiel heute auch schon ein Teil, um das Ganze ein bisschen nach außen zu tragen.
Genau. Ja, also eben, ich habe auch schon erlebt, dass mir ein Mann dann so wie gesagt hat, da mit dem Unrein. Also in den einen Köpfen, nicht in vielen, habe ich jetzt nicht oft erlebt, aber jetzt gerade ist mir einmal eingefallen, wo er so wie gesagt hat, oh nein, ich lang dich nicht an, wenn du deine Tage hast. Und dann ist es halt für mich gerade, tschüss, hast gerade so verreisen, forever. Das geht gar nicht. Aber ich sage nur, es gibt schon noch immer so ein bisschen Menschen, die so ein bisschen...
Es gibt, glaube ich, bei jedem Thema wahrscheinlich Extreme, die irgendwie dann so aus der Reihe tanzen. Genau.
Das stimmt.
Wir sind auch ein bisschen aus der Reihe tanzen, zwar zeitmäßig, wenn wir jetzt ein bisschen länger geredet als geplant. Ich könnte so noch ewig weiterreden. Ein sehr spannendes Thema. Merci vielmals, Katrin, sehr dass gern. Du da gewesen bist. Danke, Elena, für die sehr persönlichen Insights und das Teilen von deinen Erfahrungen und Gedanken. Ja, wir gehen jetzt, wie es Elena gesagt hat, in die Sommerpause. Es gibt uns das nächste Mal Ende August, der 24. August, dort die nächste Folge dann von der neuen Staffel von «Unsere Sicht». Mir bleibt jetzt nur ganz einen schönen Sommer zu wünschen und hört doch alle anderen Podcasts, die wir schon aufgenommen haben, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, und dann schaltet auch wieder zu, wenn es die neue Folge «Unsere Sicht» gibt. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen. Tschüss. Ah ja, wir haben ein bisschen bla 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 bla.